Ich lese aus Jesaja Kapitel 26, die Verse 13 bis 19. Herr, unser Gott, neben dir haben andere Herren uns beherrscht. Dich allein, deinen Namen preisen wir. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht auf. Darum hast du sie heimgesucht und vernichtet und jede Erinnerung an sie getilgt. Noch mehr hast du der Nation gegeben, Herr. Du hast die Nation zahlreicher gemacht, hast dich verherrlicht und alle Grenzen des Landes erweitert. Herr, in der Not haben sie dich aufgesucht. Sie haben geschrien, entkräftet. Du hast sie gezüchtigt. Wie eine Schwangere sich kurz vor dem Gebären windet, in ihren Wehen schreit, so waren wir. Fern von deinem Angesicht, Herr. Wir waren schwanger, wir wandten uns. Es war, als hätte Wind geboren. Dem Land bringen wir keine Rettung und dem Erdkreis werden keine Bewohner geboren. Deine Toten aber werden leben und ihre Leichname stehen wieder auf. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubs. Denn ein Tau von Lichtern ist dein Tau, und die Erde wird die Schatten gebären. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren und Frucht bringen. Amen.
Das Bild, das Sie hier sehen, ist eine Aufnahme vor 20 Jahren gemacht in Sedneia. Nein, Sergila. Sergila ist eine verlassene frühchristliche Siedlung. Sie steht noch da, man müsste nur die Dachbalken wieder einsetzen, die Holzböden. Man hat das Gefühl, man könnte gleich einziehen. Die Kreuzsymbole an einem großen Sarkophag erinnern an ein christliches Grab. Und von Gräbern und von Verstorbenen, von Zerstörung und von Auferstehung handelt auch der Text, den wir eben gehört haben. In welcher Zeit leben wir denn heute, wir hier? Immer nahe am Ende, könnte man sagen. Das war durch die Geschichte immer wieder das Grundgefühl der Menschen. Auch beim Propheten Jesaja begegnen wir dieser Überzeugung. Die Welt bewegt sich dem Ende entgegen. Das Leben ist zerbrechlich und der Mensch ist dem Menschen auf diesem Weg nicht unbedingt ein Freund, sondern manchmal auch ein Wolf. Die Erfahrung des Unrechts, die Erfahrung auch der Sünde, in einer an sich guten Schöpfung hat glaubende Menschen immer wieder vor grundlegende Fragen gestellt. Warum die Not auf der Welt? Welchen Sinn macht das Leben, wenn wir immer wieder neue Hiobsbotschaften hören? Was will Gott uns damit sagen? In der Botschaft des Propheten finden wir Antworten, in einem doppelten Geschichtsverständnis. Einerseits, so hören wir, driftet die Welt dem Ende entgegen. Dieses Ende ist die Folge von menschlichem Fehlverhalten. Und ihren Ursprung, ihre Wurzel hat sie in einer zerbrochenen Beziehung zu Gott. Der Mensch entpuppt sich als ein schlechter Verwalter der guten Schöpfung. Er ist ein untreuer Bundesgenosse. Er ist nicht bereit, die Lebensordnung Gottes zu anerkennen und darin auch wirklich zu leben. Es gab, wie Jesaja schreibt, neben Gott immer auch die anderen Herren, die das Volk beherrscht haben, obwohl die Menschen immer zu ihrem Gott gebetet haben. Aber Gott, so sagt der Prophet, wird am Ende seine Herrschaft durchsetzen. Das Ende ist darum unausweichlich und es kommt als ein Tag des Gerichts über die Welt. Gott wird Gericht halten, auch über die Herrschaft der Menschen. Wer in seinem Leben aber nur an dieser Botschaft festhält und nur diese vor Augen hält, der zieht sich vom Weltgeschehen zurück und lebt als Büßer in der Erwartung des kommenden Gerichts. Diese Bewegung gab es immer wieder in Wellen in der Christenheit. Manche haben sich ganz in die Wüste zurückgezogen, um zu warten und sich vorzubereiten. Zugleich treibt uns ja aber auch etwas ganz anderes an. Eine Hoffnung auf das gute von Gott verheißene Land, auf das gute Leben. Die Zuversicht, dass wir Armut, Unwissenheit, Gewalt, Ungerechtigkeit, Krankheit und frühen Tod überwinden können, das lässt uns aktiv sein, die Welt gestalten. Das lässt uns hoffen, dass diese Welt ein besserer Ort werden kann, im besten Fall für alle Menschen. Und in welcher Zeit leben wir denn heute? Was überwiegt? Geht die Welt vor die Hunde oder bauen wir gerade an einer besseren? Und wie reagieren wir persönlich und als Nation auf das, was wir heute erkennen? Erinnern Sie sich noch vor 4 Jahren, Make America Great Again. Das war ja der große Slogan im Wahlkampf. Wir hörten die Botschaft aus dem Mund eines Mannes, den die meisten wegen seines zweifelhaften Charakters und Lebenswandels für unwählbar hielten. Doch Donald Trump hat damals die Wahlen genau mit diesem Slogan gewonnen. Er wurde letztlich nicht wegen seiner Person gewählt, sondern wegen der tief sitzenden Angst vieler Amerikanerinnen und Amerikaner. Und ich glaube, das kann man auch auf uns hier in Westeuropa übertragen, der Angst, dass sich unsere Zivilisation, unsere Staaten, unser Wohlstand, unsere Sicherheit und Freiheit auf dem Sinkflug befinden. Viele hofften, dass ein Mann mit kriegerischem Vokabular und aggressivem Auftreten den befürchteten Niedergang aufhalten oder sogar umkehren könnte. Er benannte die Sündenböcke, die seiner Meinung nach für den Niedergang verantwortlich waren. Make America great again. Das geht davon aus, dass man eine einstige Größe und Stärke wiederherstellen kann, indem man sie sich einfach zurückholt und andere für die Probleme von heute verantwortlich macht. Doch wir können nicht zurück. Es gibt nur ein Vorwärts im Leben. Und die großen Probleme haben meistens auch mit der großen Masse der Menschen zu tun. Also mit uns allen. Dem ausgestreckten Zeigefinger stehen immer auch einige andere entgegen, die genau auf uns selber zeigen. Der Plan, den einstigen Glanz, woraus er immer auch bestehen mochte, zurückzuholen, ist gescheitert. Der Sinkflug konnte nicht durch martialische Reden aufgehalten werden, wobei Sinkflug heute eine Metapher ist, die erschreckend realistische Züge zeigt. Wir hatten uns ans Fliegen gewöhnt und uns dabei so sicher gefühlt. Die Welt stand uns offen, innerhalb Stunden konnten wir in alle Richtungen reisen, wenn wir es nur wollten. Und nun stehen die Flugzeuge, die so etwas wie der Inbegriff für die Freiheit symbolisieren, am Boden, weltweit. Wir alle wussten doch schon lange, dass wir uns durch die Anhäufung von immer mehr Gütern, intensiverem Konsum, beim Verschlingen der natürlichen Ressourcen in eine Sackgasse bewegten. Wir wussten, dass durch die Globalisierung auch Probleme globalisiert würden. Wir sahen es, aber wir glaubten es irgendwie nicht. Und wir hätten weitergemacht wie immer, wäre da nicht diese Seuche gekommen. Ich will gewiss nicht behaupten, sie sei eine Strafe von Gott, von ihm gesandt. Seuchen machen bekanntlich keine Unterschiede zwischen den Menschen, nicht? Sie kennen keine Guten und keine Bösen. Aber ihre Wirkung ist die einer verordneten Zäsur, einer Denkpause und Handlungspause in mancher Hinsicht. Jesaja erinnert seine damaligen Volksgenossen daran, dass wir alle dem Ende entgegenschreiten. Wir alle ganz persönlich, aber auch gemeinschaftlich. Er stellt fest, dass das Volk den lebendigen Gott kennt, den Gott, dem es das Leben verdankt. Dieser Gott Israels beschenkt die Nation. Er erweitert das Land, heißt es im Text. Doch die Menschen vergessen schnell, wem sie ihr Glück verdanken. Erst in der Not rufen sie wieder nach ihrem Gott. Und nun verwendet Jesaja ein drastisches Bild. Es ist das Bild einer Gebärenden, die sich in ihren Wehen windet. Doch sie gebiert nichts anderes als Wind. Es sollte eigentlich Leben entstehen. Der Geburtsschmerz ist da, aber das Leben fehlt. Dem Land bringen wir keine Rettung, sagt Jesaja. Es werden keine neuen Bewohner geboren. Es kommt keine neue Nation und Generation nach. Das scheint die Realität zu sein. Eine Nation im Niedergang. So hat er es damals beschrieben für sein Volk. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht auf, ruft Jesaja im 14. Vers. Doch dann spricht er diese rätselhaften Worte etwas weiter. Deine Toten aber werden leben, ihre Leichname stehen wieder auf. Wacht auf und jubelt ihr Bewohner des Staubs, denn ein Tau von Lichtern ist dein Tau und die Erde wird die Schatten wieder gebären. Deine Toten werden leben. Es ist eines der raren Worte im Alten Testament, dass ein Blick über die Grenze der Todeslinie hinaus wagt. Es erinnert uns an die fast schon unheimliche prophetische Schauung von Ezechiel, wo er im 37. Kapitel beschreibt, wie auf einem Feld von Gebeinen, von unzähligen Toten, wie auf dem Totenfeld des Volkes Israel, ein Wunder geschieht. Es ist nicht eine Neuschöpfung, sondern eine Auferstehung. Die Gebeine werden bewegt, sie werden mit Muskeln und Sehnen überzogen, am Ende mit Haut, und dann kommt der Heilige Geist Gottes und belebt diese Gebeine und sie stehen wieder auf als ganzes Volk. Jesaja schildert zurückhaltender, rätselhafter und doch ganz ähnlich wie Ezechiel. In dieser Welt lösen sich nicht alle Nöte, auch für die Glaubenden nicht. In dieser Welt werden wir immer um Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe kämpfen müssen. Und manchmal ist es so, als würde alles zerbrechen. Aber Gott wird am Ende der Gerechtigkeit und der Liebe zum Durchbruch verhelfen. Seine Toten werden wieder aufstehen. Jesaja spricht davon, dass es auch so etwas wie letzte Gerechtigkeit jenseits der Todeslinie gibt. Auch die stärkste weltliche Macht wird einmal unbedeutend werden. Das ist ein Trost für all jene, die heute unter der Macht der Mächtigen verzweifeln. Gott wird seine Werke durchsetzen in dieser Welt. Wie heißt es so schön im 85. Psalm, den wir zuvor gebetet haben? Gerechtigkeit und Liebe werden sich einmal küssen. Gerechtigkeit und Liebe werden sich küssen, hier in dieser Welt. Unser Verständnis von Gottes heilendem und versöhnendem Handeln durch Jesus Christus steht oft im Konflikt mit der Botschaft des richtenden Gottes, der die Notlage über die Nationen bringt oder zumindest diese zulässt. Doch das ist ja genau die Realität, in der wir uns bewegen. Gott segnet, er beschenkt, er wirkt auch Wunder. Denken wir nur daran, was auch historisch geschehen ist. Viele Menschen sehen in der Gründung des Staates Israel nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem vernichtenden Völkermord an den Juden, ein göttliches Wunder. Ezechiel 37 wurde Wirklichkeit aus allen Teilen der Erde. Kamen sie zusammen, die Reste des Volkes. Diese junge Nation, die sich aus den Überlebenden der Länder gebildet hat, musste kämpfen wie David gegen Goliath, um die eigene Existenz zu verteidigen. Der erhoffte und verheißene Friede war und ist bis zum heutigen Tag nicht da. Das Volk Gottes steht in seiner Bewährungsprobe, ob es dankbar ist und demütig vor Gott steht oder ob es selbstbezogen wird, selbstverliebt und den rettenden Gott vergisst. Und vor dieser Frage stehen auch wir in unserer gesegneten kleinen Nation immer wieder. Manchmal geht Gottes Weg durchs Feuer hindurch und wir verstehen es nicht. Doch dulden und auf bessere Zeiten oder den Tod warten, kann nie unsere Antwort sein. Wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen, egal in welcher historischen Situation oder persönlichen Situation wir uns befinden. Es gibt kein Zurück, sondern immer nur ein Vorwärts auf Gott zu. Den rettenden Gott Israels, Christus, unseren Herrn, der uns vorausgeht.